Herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Wiebke Johanning. Heute spreche ich mit der Aktivistin und Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg über das Ergebnis der Bundestagswahl, über Datenschutz und Bürgerrechte und über den Einfluss von sozialen Bewegungen auf Parteipolitik. Und die erste Frage wäre, Sie sind Unternehmerin, Publizistin und Aktivistin und seit neuestem auch Bundestagsabgeordnete der Linken, für die Sie als Parteilose kandidiert haben. Aktivistin und Berufspolitikerin, das sind ja zwei Rollen, schließen die sich nicht aus?
Ich glaube nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Selbstverständnis man als Politikerin hat. Und für mich, ich habe selber mit dem Begriff Berufspolitikerin ein Problem, weil ich jetzt in Vollzeit mache und nebenbei ist da nicht viel Raum für anderes. Aber ich habe ja nicht vor, das irgendwie ewig zu machen. Und Berufspolitikerin hört sich an wie ganzes Berufsleben und ich mache es wahrscheinlich nur eine Legislatur, maximal zwei. Ich glaube, länger sollte das niemand tun. Und deswegen würde ich mal denken, schließt sich das sowieso nicht aus. Es ist ja nicht so, als würde man sein Aktivistenhemdchen an der Garderobe abgeben und nach 4 Jahren sich wiederholen, sondern ich habe dann ein anderes Selbstverständnis von Politik. Ich glaube, was Politik viel mehr tun muss, und die Linke macht das ja eigentlich auch schon, ist, sich sehr stark mit sozialen Bewegungen zu vernetzen. Wir sehen uns da so ein bisschen auch als tatsächliche Vertreter von Menschen aus dem Volk. Dass man also Anliegen aufgreift, die in der sozialen Bewegung entstehen, an uns herangetragen werden, wo man uns zum Beispiel fragen kann, ob wir nicht über eine kleine Anfrage mal bestimmte Fakten herausbekommen können und Druck auf die Regierung ausüben.
Das ist sozusagen der positive Blick auf Parteipolitik. Wenn man jetzt auf die vergangene Fraktionsklausur der Linkspartei diese Woche in Potsdam guckt, als Außenstehender, dann könnte man aber auch den Eindruck gewinnen, dass das Vorurteil bestätigt wird, dass es in der Parteipolitik eher um Machtkämpfe als um Inhalte geht. Wie viel Lust haben Sie nach dieser Fraktionsklausur noch auf Parteipolitik?
Also es waren nicht nur schöne Erfahrungen dort, das ist ohne Frage so, aber es gab unter anderem 5 Stunden Generaldebatte, die ich als äußerst interessant empfunden habe. Also da wurden keine Blätter vor den Mund genommen, dass Politik auch im Bundestag viel auch natürlich mit Macht und Position zu tun hat, das will ich gar nicht abstreiten. Und natürlich ist vermutlich auch die Linke nicht frei davon. Also das konnte ich in der Tat erleben. Aber es war auch deutlich erkennbar, dass die mit Abstand meisten Abgeordneten einfach Fach- und Sachpolitik machen wollen.
Sie haben auf Ihrer Internetseite ja auch was dazu geschrieben, warum Sie wieder in die Politik gegangen sind oder gehen wollten. Das war noch vor Ihrer Wahl in den Bundestag. Und als einen Grund für Ihre Kandidatur haben Sie da den Rechtsruck in der Gesellschaft genannt, der sich ja durch die AfD-Wahlergebnisse nochmal bestätigt hat. In Ihrem Wahlkreis in Brandenburg ganz konkret lag die AfD ja mit knapp 18% noch vor der Linkspartei. Wie lässt sich dieser Rechtsruck stoppen? Wie sollte man mit der AfD und mit ihren Wählerinnen umgehen?
Ja, das ist ja eine komplexe Frage, auf die es auch keine einfachen Antworten gibt. Also was sicherlich falsch ist, ist, sie hochzuhypen und sich von der AfD die Agenda diktieren zu lassen, in Medien und in der Politik. Das ist im Wahlkampf, finde ich, sehr schlecht gelaufen. Da hat man eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr viel zu viel über die Flüchtlingsthematik und Terrorismus und Kriminalität und sowas alles gesprochen. Was sehr stark gefehlt hat, war die AfD auch da zu entlarven, wo sie schwach ist. Und von den eigentlichen politischen, innenpolitischen Themen zu reden. Was haben die denn für eine Position für Rente? Was haben sie für Antworten auf die Wohnungsfrage und auf die Wohnungsnot? Was wollen sie gegen Kinderarmut machen? Da gibt es keine vernünftigen Antworten. Aber Politik muss natürlich auch etwas anderes noch tun. Es geht nicht um das Zurückgewinnen von Vertrauen frustrierter Wähler, die platt gesagt die Schnauze voll haben von Politik. Dazu braucht es mehr Transparenz in der Politik. Es braucht mehr Partizipationsmöglichkeiten für Menschen von draußen in der Politik, auch bundespolitisch. Von Volksentscheiden bis unmittelbare Beteiligung an politischen Prozessen im Bund. Und es braucht mehr Vertretung der Interessen solcher Menschen, mehr soziale Gerechtigkeit. Mehr darüber reden, was sind denn die eigentlichen Ursachen. Wenn man mit Wählern der AfD spricht, und mir sind ja solche auch begegnet, und wenn die sich auf Gespräche einlassen, dann hört man ja, dass es eigentlich gar nicht um Flüchtlinge geht. Das ist der erste Satz. Der zweite ist, meine Rente ist zu klein, obwohl ich 30 Jahre gearbeitet habe. Die Zuzahlungen sind zu hoch bei chronischen Erkrankungen. Die haben einfach, wissen nicht, wie sie leben sollen und haben das Gefühl, man hat ihnen 20 Jahre erzählt, es gibt halt einfach kein Geld, tut uns leid, und jetzt ist es plötzlich da.
Und vielleicht nochmal konkret zu den Wählerinnen. Also man kann natürlich sagen, ja, dahinter sind soziale Fragen und Unzufriedenheit mit Politik. Aber nichtsdestotrotz gibt es vor allen Dingen in Ostdeutschland ja Bevölkerungsanteile zwischen 20% und 30%, die eine offen rassistische Partei wählen, die mit menschenfeindlichen Äußerungen auftritt. Lässt einen das nicht auch ein bisschen verzweifeln? Also sagen, naja, das muss doch jedem klar sein, wie man da wählt. Das kann doch nicht nur ein Argument sein, dass man aus Protest Rassisten in den Bundestag wählt. Wie geht es Ihnen da?
Also für Teile dieser Wähler ist das aber genau so. Aber es geht mir sehr schlecht dabei. Weil ich persönlich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann nicht verstehen, wieso man meint, rassistisch sein zu müssen oder eine rassistische Partei wählen zu müssen, nur weil man sich über eine geringe Rente ärgert. Also ich verstehe es auch nicht wirklich. Was ich auch denke, ist, dass wir einen eklatanten Mangel an politischer Bildung haben. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir viel zu wenig über Demokratie lernen, schon in der Schule. Und über was es eigentlich bedeutet, Demokratie. Ja, dass es auch bedeutet, Minderheitsrechte zu respektieren und was eigentlich die Werte in unserer Form sind und was es bedeutet, sie zu verteidigen und inwieweit es einen ja am Ende doch selbst betreffen kann, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Also da sind, glaube ich, viele Hausaufgaben nicht gemacht worden in unserer Gesellschaft und zwar schon sehr lange nicht.
Nochmal ein anderes Stichwort, nämlich Stichwort Datenschutz und Bürgerrechte. Da haben wir als Bewegungsstiftung eine Treuhandstiftung Bridge, die in dem Bereich arbeitet. Und wir stellen uns hier bei uns in der Stiftung manchmal die Frage, warum formiert sich trotz NSA-Skandal und zunehmender Überwachung durch Staat und Konzerne keine breite gesellschaftliche Gegenwehr? Es gab ja so eine Art Tschernobyl-Moment 2013 mit der Aufdeckung des NSA-Skandals. Und trotzdem gab es dann Empörung, aber keine Mobilisierung, die dem angemessen wäre. Was würden Sie sagen, was muss da passieren? Wie kann Zivilgesellschaft hier mehr lostreten oder mehr Protest organisieren?
Also ich engagiere mich ja für dieses Thema auch schon sehr lange und bin seit 2009 auch jedes Jahr auf der gemeinhin Freiheit statt Angst-Demo genannten Veranstaltung, die so immer im September stattfindet. Und das ist in den letzten Jahren auch immer weniger geworden. Und nachdem dieser große NSA-Skandal über Whistleblower Edward Snowden bekannt geworden ist und sehr große mediale Verbreitung gefunden hat, da gab es so einen kleinen Hype. Aber es gab nicht viel danach. Also es gab einen NSA-Untersuchungsausschuss, bei dem die ganze Bundesrepublik dabei zugucken durfte, wie an Aufklärung kein wirkliches Interesse auf Seiten der Bundesregierung bestand. Und ich glaube, es ist auch so, dass ganz viele Menschen dieses komplizierte Problem, wie funktioniert Überwachung, wer macht da was, überhaupt nicht verstehen. Dazu kam die Erkenntnis, dass das System so groß ist und so gigantisch und dass große Unternehmen wie Facebook und Google und Microsoft und dann die ganzen Regierungen und Geheimdienste, die Deutschen, die Englischen und die Amerikanischen, dass die auch alle irgendwie unter einer Decke stecken und dass man als einzelner Mensch machtlos ist und ohnmächtig und dann nichts ausrichten kann. Wenn ich aber glaube, ich kann sowieso nichts machen, neige ich auch nicht zu Aktionismus. Da mache ich halt auch nichts. Man merkt an meinen Antworten schon, ich habe das Problem ganz gut verstanden, aber ich bemühe mich eigentlich auch nicht sehr erfolgreich darum, es zu ändern. Also ich warte dann oder ich suche auch noch nach Möglichkeiten, wie man das verbessern kann. Ich bin da auch ziemlich verzweifelt, denn ich glaube, dass Politik alles das, was ich beschrieben habe, tut, weil man sie lässt. Und zu viele Menschen lassen sie das tun. Und die Bewegungen, die es gibt, sind nicht stark genug, um das zu verändern.
Wobei man ja auch Hoffnung schöpfen kann, wenn man sich das Beispiel TTIP anguckt. Das ist ja auch durchaus komplexe Materie und hat trotzdem eine breite Protestbewegung hervorgerufen.
Es wurde aber runtergebrochen auf einige wenige Beispiele. Also wie zutreffend die im Einzelfall waren, ist ja dann noch was ganz anderes. Aber es blieb dann immer irgendwie das Hormonhuhn übrig oder wie das hieß.
Chlorhühnchen,
ja. Ja, das Chlorhühnchen, genau. Es gab also so zwei, drei sehr plakative Dinge, die immer wieder kamen. Das waren diese Geheimgerichte, es waren diese Chlorhühnchen und es war noch irgendwie was Drittes. Den ganzen Rest, den hat keiner gewusst und niemand verstanden, aber diese Dinge waren so eingängig und so eindeutig, dass es gereicht hat, Menschen zu mobilisieren. Das zeigt aber auch, gerade dieses Chlorhühnchen, da denkt ein Mensch im Geist an ein Hühnchen getränkt in Chlor, das stinkt wie irgendwie so ein öffentliches Freibad und das soll er essen als Suppe, schmeckt nach gar nichts. Und ist noch am Ende giftig. Bei dieser Überwachung denken sie, ich habe ja nichts verbrochen. Wenn die mein Handy gucken, mir egal, interessiert eh keinen, mir passiert nichts. Und das ist genau der Fehlschluss, dass man es nicht sieht, dass es nicht wehtut, dass man das Gefühl hat, gerade wenn es im Digitalen stattfindet, dass mich das ja eigentlich nicht irgendwie beeinträchtigt. Meine Erfahrung ist, wenn man ins Gespräch kommt, wenn man also die Gelegenheit bekommt, es einfach mit der Analogen zu vergleichen. Zum Beispiel würdest du aus Sicherheitsgründen, nur aus Sicherheitsgründen, irgendeinem Polizisten in deiner Stadt deinen Generalschlüssel für deine Wohnung geben und sagen, geh ruhig gucken. Ist mir egal, ob ich gerade in der Wanne liege, im Urlaub bin oder im Garten oder ich schlafe gerade. Du kannst jederzeit in meine Wohnung gehen, ich habe ja nichts zu verbergen. Guck einfach unterm Bett in einer alten Fotokiste, ob du da ein verdächtiges Foto findest. Wühl ruhig durch meine Schmutzwäsche, ob du da irgendwie, du wirst da keine Bombe finden, ich habe ja keine. Die meisten Leute sind völlig entsetzt, wenn man ihnen das beschreibt. Aber genau das findet statt in der digitalen Welt. Ich habe nämlich keine Fotokiste mehr unterm Bett. Ich habe die auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder auf dem Computer. Und wenn Menschen darüber nachdenken, dann verstehen sie überhaupt, was für eine furchtbare, aggressive Invasion der Privatsphäre im Moment stattfindet.
Okay, das, was Sie berichten, klingt so nach einem Ineinandergreifen von engagierten Politikern und sozialen Bewegungen, die zusammen Politik verändern können, auch in Zeiten von Jamaika und einer Regierungsbildung, die ja...
Ja, wahrscheinlich erst recht. Also ich glaube, dass wir selten so dringend eine Kooperation oppositioneller Parteien mit sozialen Bewegungen gebraucht haben wie jetzt. Mhm. Das wird wirklich, es wird kälter werden in Deutschland und es wird neoliberaler werden und es wird nicht schön. Und die Opposition braucht Verstärkung und die sozialen Bewegungen brauchen das auch. Also allein, wenn ich an das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus denke, da sind wir ja wenigstens ein paar Trippelschritte vorangekommen in der letzten Legislatur. Bei denen, die jetzt über die Jamaika-Koalition verhandeln, gibt es nur noch die kleinen Grünen, die überhaupt Interesse an dem Thema haben. Die anderen haben da einfach keins. Im Gegenteil, die wollen Quoten wieder abschaffen, die FDP zumindest. Die Grünen werden es sehr schwer haben, in den Koalitionsvertrag ihre Lieblingsthemen reinzuverhandeln. Und sie müssen ihren Wählern verpflichtet sein und dann die absoluten Kernthemen der Grünen verteidigen. Und das ist vor allem, was mit Umwelt und Energie zu tun hat. Wenn sie da ein paar Sachen verhandeln können, von Diesel bis Braunkohle, dann war es das wahrscheinlich schon. Da wird gar kein Raum mehr sein, auch noch Geschlechtergerechtigkeit reinzuverhandeln oder Familiennachzug für Geflüchtete, den die anderen ja auch nicht wollen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Und dann sind soziale Bewegungen und die Opposition gefragt, und zwar die demokratische Opposition, gemeinsam richtig PS auf die Straße zu bringen. Im Parlament, vorm Parlament, auf den Straßen in ganz Deutschland Druck auszuüben, dass wir keinen konservativen Rückschritt erleben.
Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zur Bewegungsstiftung finden Sie im Internet unter www.bewegungsstiftung.de.